Wir sind heute in der Tageslese und da geht es um den Simon Petrus. So, Simon Petrus ist ein Name, den habt ihr vermutlich schon mal gehört, oder? Mal mutig Hand hoch, wer hat Simon Petrus noch nicht gehört? Nein, okay, er ist bekannt, sehr schön. Welche Begebenheiten aus der Bibel fallen euch denn spontan ein, wenn ihr an Petrus denkt? Die Verleugnung. Und auch das Bekenntnis des Petrus, dass Jesus der Christus ist. Ja? Petrus, der auf dem See Genezareth geht. Ja? Der Fischzug. Der Text heute ist in der Apostelgeschichte. Und die Zeit, in der wir uns befinden, das ist kurz nachdem aus Saulus Paulus geworden ist. Es geht nicht um Paulus heute, aber es ist kurz danach, dass ihr es ungefähr zeitlich einsortieren könnt. Es geht also um die Zeit, in der viele Christen Jerusalem wegen der Verfolgung verlassen hatten und in die Gegend von Judäa und Samarien gegangen sind. Und direkt vor dem Text heute wird uns berichtet, wie Simon Petrus eine Vision von Gott bekommt. Und in dieser Vision wird er dreimal dazu aufgefordert, Tiere zu essen, die laut jüdischer Speisevorschrift unrein waren. Und Petrus hat sich da zuerst geweigert und gesagt: "Oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen." Und daraufhin sagt Gott zu ihm: "Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein." Das erlebt er dreimal in seiner Vision und während er noch darüber nachdenkt, was das bedeutet, kommen plötzlich Leute. Männer, die von einem römischen Hauptmann geschickt wurden, um Petrus nach Caesarea zu holen. Aber nicht mit Gewalt, sondern per Einladung. Also diese Männer, die übernachten dann beim Petrus, weil es schon eher gegen Nachmittag ist. Und dann, am nächsten Morgen, da beginnt jetzt unser Text. Wir sind in der Apostelgeschichte 10 und los geht es ab Vers 23b. Ich habe heute eine Präsentation dabei, da könnt ihr den Text auch mitlesen, weil nachher kommen viele Stichpunkte und dass ihr da nicht einen Überblick verliert, gibt es eine Präsentation. Also heute könnt ihr sogar mitlesen. Am nächsten Tag machte sich Petrus auf und zog mit ihnen. Und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: "Steh auf, auch ich bin ein Mensch." Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: "Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich holen habt lassen." Cornelius sprach: "Vor 4 Tagen, um diese Zeit, betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach: 'Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden bei Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist.'" Soweit der Text. Direkt davor hatte Gott Petrus gezeigt, dass die Vorstellung von Petrus, von rein und unrein, dass die nicht mehr gilt. Und direkt nach unserem heutigen Text lesen wir, wie dann der Heilige Geist ausgegossen wird. Aber der Text heute, der liegt irgendwie genau dazwischen. Und ich habe mich gefragt, was ist der Kern der Auslegung, um den es heute gehen soll? Was ist das, was in diesem Abschnitt so wichtig ist, dass wir heute genau da drauf schauen, dass wir eben nicht links vorbeigucken auf diese unreinen Reingeschichte oder rechts vorbeigucken auf diese Heilige Geistausgießungsgeschichte. Was ist hier in diesem Text drin, um das es heute gehen soll? Und vielleicht habt ihr es ja auch schon erahnt, es geht heute um den Petrus selbst. Und es geht um den Schritt, den er hier macht. Es geht um den Schritt, den er hier geht. Ihr kennt vielleicht das Zitat: ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Sagt das jemandem was? Mondlandung? Neil Armstrong? Genau. Neil Armstrong, erste Schritte auf dem Mond, ja, da sagt er das. Es ist also ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Um welchen Schritt von Simon geht es hier? Es geht um den Schritt, den er in das Haus des römischen Hauptmanns hineinmacht und um das, was dieser Schritt bedeutet. Und ich finde, man könnte das beschreiben mit: ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für das Himmelreich. Und was ich damit meine, darauf kommen wir noch. Wir fangen damit an, dass wir uns den Lebenslauf von Petrus anschauen. Ich habe das Leben von Petrus in 5 Abschnitte unterteilt. Und der erste Abschnitt ist der, bevor Petrus Jesus begegnet. Ich habe das überschrieben mit Petrus, der Fischer. Beziehungsweise mit Simon, der Fischer. Denn damals hat ihn noch keiner Petrus genannt. Sein Name war Simon. Und wo ist Simon aufgewachsen? In Galiläa, genau. Und er wohnte dann in Kapernaum am Ufer des Sees Genezareth. Ob er da schon von klein auf gewohnt hat oder später dahin gezogen ist, das wissen wir nicht. Aber dass er in Galiläa, also in dieser Gegend aufgewachsen ist, das wissen wir. Und welchen Beruf hat er dann ergriffen? Fischer. Und war er auch irgendwie verlobt, verheiratet? Ja. Er hatte eine Schwiegermutter, also muss er auch eine Frau gehabt haben. Klingt logisch. Also, er hat geheiratet. Genau, von der Frau hört man eigentlich nichts, ne? Das Leben von Petrus, das scheint also in recht absehbaren und ruhigen Bahnen zu verlaufen. Nichts Besonderes. Ja? Seine Perspektive ist Fischer und vielleicht irgendwann Familienvater. So wie wahrscheinlich bei einigen und vielen um ihn herum auch. Ein Leben, ja, bei dem abzusehen ist, da wird es keine besonderen Höhen oder Tiefen wohl geben. Aber dann passiert was, was dieses Leben vom Petrus auf den Kopf stellt. Den Abschnitt habe ich genannt Simon Petrus, der Jünger. Du hast es schon gesagt, der Fischzug. Das beginnt damit, dass Jesus ihm begegnet, sich von ihm auf den See Genezareth rausrudern lässt, dort eine Predigt hält und anschließend zu ihm sagt: ach du, geh doch nochmal fischen. Und Petrus sagt: hey, wir haben schon die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, ja? Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und sie machen einen Riesenfang, kriegen die Netze kaum an Land und anschließend beruft Jesus ihn in seine Nachfolge und es heißt, er verlässt alles und folgt Jesus nach. Später bezeugt Petrus, dass Jesus der Christus ist. Und da bekommt er auch den Beinamen Petrus, bedeutet Fels. Steht in Matthäus 16, da sagt Jesus zu ihm: du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Wieder ein Stück später, Petrus versucht, auf dem Wasser zu gehen. Ja, das hatten wir auf dem See Genezareth. Ein Zitat dort von Petrus: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Ich glaube, wir wissen, was dann passiert ist. Ne? Er ist aus dem Boot gestiegen, auf dem Wasser zu ihm gegangen. Währenddessen kamen dann Zweifel, er fing an unterzugehen. Jesus hat ihn rausgezogen und ihn gefragt, ja, ist denn dein Glauben noch so klein? Dann später war Petrus bei der Verklärung Jesu dabei, mit zwei anderen Jüngern. Und das Zitat von Petrus hier ist einem vielleicht auch noch bekannt. Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Und wieder ein Stück später der Einzug von Jesus in Jerusalem. Das Leben von Petrus hat sich in der Nachfolge Jesu komplett verändert. Es scheint jetzt alles richtig spannend zu werden und Petrus ist mittendrin im Geschehen. Es geht bergauf und der Höhepunkt, der könnte der Hammer werden. Ja? Denn im Prinzip ist ja die Krönung und die Königsherrschaft von Jesus scheinbar schon in Sicht. Und für Petrus ist bestimmt auch ein guter Ministerposten drin. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen Rangstreit der Jünger. Und dann kommt wieder was das Leben von Petrus massiv verändert. Und diesen Abschnitt in seinem Leben habe ich überschrieben mit Petrus, der Versager. Jesus kündigt Petrus an, dass ihn Petrus verleugnen wird. Sagt Jesus zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Später im Garten Gethsemane, wo Jesus zum Beten hingeht und Petrus und wieder zwei andere Jünger mitnimmt und sie bittet, bei ihm zu bleiben und wach zu bleiben. Da schafft es Petrus nicht mal, wach zu bleiben. Sagt Jesus zu ihm, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Kurz darauf wird Jesus verhaftet. Petrus zückt sein Schwert, will Jesus noch verteidigen, wird aber von Jesus eingebremst. Jesus wird verhaftet, Petrus und alle anderen Jünger fliehen. Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Und später in dieser Nacht, da verleugnet Petrus Jesus dreimal. Ich zitiere es aus Matthäus 26. Da fing Petrus an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Und wiederum einige Stunden später stirbt Jesus am Kreuz. Alle Träume von Petrus sind zerplatzt. Jesus ist tot. Petrus hat auf ganzer Linie versagt. Der völlige Absturz. Wie geht's jetzt mit Petrus weiter? Geht's jetzt wieder zurück zum Fischerboot? Aber dann geschieht das, womit keiner irgendwie gerechnet hat, obwohl es so vorausgesagt war. Jesus steht von den Toten auf. Und jetzt kommt eine entscheidende Phase bei Petrus. Petrus, der Wiedergeborene. Jesus begegnet Petrus am See Genezareth später nochmal und beauftragt ihn, seine Schafe zu weiden. Das können wir im Johannes Kapitel 21 nachlesen. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht Jesus zum zweiten Mal zu Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht Jesus zum dritten Mal zu Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er antwortet ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte Jesus aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod Petrus Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu Petrus, folge mir nach. Ein zweites Mal begegnet Jesus Petrus am See Genezareth. Und ein zweites Mal sagt Jesus zu ihm, folge mir nach. Beim ersten Mal hat sich das Leben von Petrus schon radikal geändert. Aber diesmal dreht sich's komplett. Denn als nächstes kommt, dass Jesus den Heiligen Geist ankündigt und in den Himmel verschwindet. Lesen wir in Apostelgeschichte 1. Jesus sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und schließlich kommt der Heilige Geist auf Petrus und die anderen Jünger. Lesen wir in Apostelgeschichte 2. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt und wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Petrus ist jetzt ein wiedergeborener Christ und mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Er hat diese Wiedergeburt durchgemacht. Und was kommt jetzt? Was kommt jetzt im Leben von Petrus? Davor hatte man immer so den Eindruck, jetzt weiß man, was kommt. Ne? Klar, er wird Fischer. Klar, er wird mit Jesus hier irgendwie herrschen. Okay, er hat völlig versagt, alles zurück auf Anfang. Und jetzt? Jetzt ist er an dem Punkt, an dem Jesus ihn haben wollte. Und was kommt jetzt? Jetzt wird sich zeigen, warum Jesus Simon den Namen Petrus, also Fels, gegeben hat. Nicht, weil Petrus ein so toller Jünger und ein so toller Schwertkämpfer war. Das haben wir gemerkt. Da hat er nicht Karriere gemacht. Sondern weil Petrus ein Versager war, dem aber von Jesus Vergebung zuteil geworden ist und der von Jesus mit dem Heiligen Geist ausgestattet wurde und mit dem Jesus ab jetzt Geschichte schreiben will. Und den nächsten Part in Simons Leben, der ist jetzt überschrieben mit Petrus, der Fels. Und was direkt nach diesem Ausgießen des Heiligen Geistes auf den Petrus und die Jünger passiert ist, die Pfingstpredigt. Ja, Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, stellt sich in Jerusalem mitten hin und beginnt zu allen Leuten zu reden. Wir lesen, da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Ich überspringe einige Verse. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und wieder ein paar Verse weiter. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Petrus, der Menschenfischer. Und was für ein Megafang ist das? Jesus hat zu ihm gesagt, folge mir nach, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Wann während seiner Jüngerschaft war Petrus ein Menschenfischer? Hier. Direkt an Pfingsten, da ist Petrus zum Menschenfischer geworden. 3000 Menschen lassen sich taufen. Die erste Gemeinde entsteht. Und Petrus, der davor Jesus verleugnet hat, der tritt jetzt frei auf, obwohl Jesus ja gekreuzigt wurde, und bekennt sich zu Jesus. Er läuft umher. Er heilt einen Gelähmten. Auch die Geschichte kennt ihr bestimmt. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und aus dieser Heilung, diesem großen Wunder, resultiert wiederum was. Er kriegt Ärger mit dem Hohen Rat. Aber diesmal zuckt er nicht zurück. Diesmal bekennt er sich zu Jesus und geht auf Konfrontation mit dem Hohen Rat. Wir lesen in der Apostelgeschichte 4, Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute wegen der Wohltat an dem kranken Menschen verhört werden, wodurch er gesund geworden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Jesus ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Das ist der Auftritt von Petrus. Vergleicht den mal mit der Nacht, wo Jesus gefangen genommen wurde. Direkt darauf wird Petrus auch mal ins Gefängnis geworfen. Aber er kommt frei. Und was macht er? Er predigt wieder. Er wird wieder einkassiert vom Hohen Rat. Er wird verhört. Er wird geschlagen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das antwortet Petrus dem Hohen Rat. Eine Argumentation, die später sogar Bonhoeffer geholfen hat, Entscheidungen zu treffen. Und ein paar Verse weiter, da stimmte der Hohe Rat Gamaliel zu und sie riefen die Apostel herein, schlugen sie und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Das ist Petrus, der Fels. Und dann kommt die Begebenheit mit Stephanus, der gesteinigt wird. Die Christenverfolgung erhebt sich. Viele der ersten Christen, die in Jerusalem waren, die zerstreuen sich in die umliegenden Gegenden, in Judäa und Samarien. Also wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wo viele Christen aus Jerusalem geflohen sind. Petrus aber und die meisten anderen Apostel halten dort die Stellung. Und dann geschieht was? Nicht in Jerusalem. Dann passiert plötzlich was in Samarien. Nicht bei den Juden, sondern bei den Samaritern, diesen Juden zweiter Klasse, nenne ich sie mal, die historisch so irgendwie noch mit dem Volk der Juden verwandt sind, aber deren Religion so vermixt ist. Ne? Ihr kennt es, die waren seit der Zeit der babylonischen Gefangenschaft, waren die Juden zweiter Klasse. Aber irgendwie gehören sie doch auch noch so halb dazu. Und dort in dieser Zerstreuung, da passiert jetzt was. Und da kommt Petrus eine Schlüsselrolle zuteil. Und zwar als Einwohner aus Samarien den Heiligen Geist bekommen. Ich lese vor aus Apostelgeschichte 8. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Stadt Samariens und verkündigte ihnen Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Ich lasse ein paar Verse aus. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Zwei Verse weiter. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Eine Schlüsselrolle. Das Wort Gottes erreicht hier eine neue Schicht, aber es braucht Petrus, der hier die Ausgießung des Heiligen Geistes aufschließt. Warum? Weil Petrus so bedeutend war? Nein, aber weil Jesus ihm diese Rolle gegeben hat. Und Petrus hat nochmal diese Schlüsselrolle. Und jetzt kommen wir in das Kapitel, wo wir heute sind. Nämlich diese Schlüsselrolle, als den Heiden der Heilige Geist ausgegossen wird. In Apostelgeschichte 10. Wir hatten ja schon gelesen, Gott hat Petrus eine Vision geschickt und ihm klar gemacht, deine klassische Vorstellung von rein und unrein, die du jüdisch gelernt hast, wirf die über Bord. Ich definiere das ganz neu. Dann wird Petrus dorthin gerufen und er sagt, okay, ich lass mich drauf ein. Er geht in dieses Haus und in diesem Haus fängt er dann an zu predigen und Jesus zu bezeugen und dann lesen wir dort ab Vers 44, da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hoch priesen. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, dass er noch einige Tage da bliebe. Er hat eine Schlüsselrolle, dass der Heilige Geist in diese Gruppe der, man hat sie Griechen genannt, das waren einfach alle außerhalb des jüdischen Volkes. Die Heiden, die Griechen, dass von denen Christen mit dem Heiligen Geist ausgestattet werden, ist wieder die Schlüsselrolle für den Petrus. Und dann kommt Petrus von diesem Erlebnis zurück zu den Aposteln in Jerusalem und berichtet davon und er verdeutlicht nochmal, dass diese Heidenchristen jetzt zum Reich Gottes gehören. In Apostelgeschichte 11, Abvers 15, da berichtet der Petrus den anderen Aposteln und sagt, als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das kann man lesen direkt am Anfang der Apostelgeschichte. Das ist das, wo Jesus sagt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Dann fragen die Jünger, kommt dein Reich dann? Und dann sagt er, nein, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist ausgestattet und werdet meine Zeugen sein. Das habe ich vorhin vorgelesen. In dem Zusammenhang hat Jesus auch das gesagt mit dieser Taufe. Und das ist das, worauf Petrus hier Bezug nimmt. Also, da dachte ich an diese Worte Jesu. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren könnte? Als die anderen Apostel das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Also ihr merkt, es ist nicht nur die Richtung, der Heilige Geist erreicht diese neue Schicht, sondern es ist auch wieder die andere Richtung, dass die Verbindung zu der ursprünglichen Gemeinde erhalten bleibt und die das anerkennen. Danach gibt es noch mal eine bekannte Geschichte mit Petrus. Der wird wieder mal gefangen genommen, soll vorgeführt werden. Er hängt in Ketten zwischen zwei Soldaten und wird nachts wie in einem Traum vom Engel rausgeführt. Aber es ist Realität. Und dann steht er da plötzlich vor dem Haus und in dem Haus sind alle Jünger oder ist die ganze Gemeinde eingeschlossen und die beten für den Petrus. Und er steht jetzt draußen und klopft an die Tür. Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Und die glauben es nicht. Die haben die ganze Nacht für ihn gebetet und jetzt steht er vorm Tor und will rein und die glauben es nicht, dass er es ist. Ich finde das unglaublich spannend. Man merkt, das sind Menschen wie wir. Ja? Die beten dafür, dass es passiert und als es passiert, glauben sie es erstmal nicht. Und dann hat Petrus aber nochmal eine leitende Rolle ein Stück später. Und zwar, als Paulus von der Missionsreise zurückkommt, kommt er nach Jerusalem und da geht es darum, ob die Heidenchristen die jüdischen Gesetze einhalten müssen. Und da gibt es dort so eine richtige Beratungsrunde. Müssen die Heidenchristen die jüdischen Gesetze halten oder nicht? Müssen die sich beschneiden lassen? Müssen die Essensvorschriften einhalten oder nicht? Und auch da hat Petrus eine ganz, ganz wichtige Rolle. In Apostelgeschichte 15, ab Vers 7. Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hören und glauben. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, auf gleiche Weise wie auch sie. Da schwieg die ganze Menge still und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Und diese Versammlung endet damit, dass sie eigentlich nur sagen, haltet euch fern vom Götzenopfer und Ersticktem, aber ansonsten vergesst die jüdischen Gesetze. Die gelten nicht für euch. Braucht ihr nicht beachten. Bleibt in Jesus und so lebt wohl. Ja, ich glaube, es ist eine der kürzesten Beschlüsse. Ja. Die hat Paulus dann quasi im Gepäck. Das hat Petrus mitbewirkt, dass das so entschieden wird. Petrus, der Fels, ein stabiler und unerschütterlicher Nachfolger Jesu, dem eine ganz besonders tragende Rolle zukommt in dieser Zeit der ersten Christenheit. Okay, ich glaube, soweit haben wir das verstanden. Aber Petrus wird oft noch mit einem anderen Attribut in Verbindung gebracht. Kennt ihr noch ein Symbol, was man oft mit Petrus in Verbindung bringt? Den Schlüssel. Petrus, der Mann mit dem Schlüssel. Warum? Warum denn das? Ich lese die Stelle vor, wo Simon den Namen Petrus von Jesus bekommt. Matthäus 16. Ab Vers 15. Jesus sprach zu den Jüngern, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Die Schlüssel des Himmelreichs. Und nein, es geht hier nicht um dieses Himmelreich, das irgendwo in der unsichtbaren Welt irgendwann nach dem Tod auf uns wartet. Es geht hier um das Himmelreich im Sinne von dem Herrschaftsbereich Gottes, das Jesus in Form seiner Gemeinde mitten auf dieser Erde begonnen hat aufzurichten. Reich Gottes ist da, wo Gottes Herrschaft gilt. Wo der Heilige Geist Wohnung nimmt, da ist das Reich Gottes gegenwärtig. Da ist der Herrschaftsbereich Gottes. Da ist der Tempel des Heiligen Geistes. Dafür war Petrus die Schlüsselfigur, damit die Gemeinde als Verkörperung des Reich Gottes die entscheidenden Schwellen überschreiten konnte. Ich lese nochmal aus dem Anfang der Apostelgeschichte vor. Da hat Jesus ganz zum Schluss gesagt: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und wir erinnern uns an die Pfingstpredigt von Petrus, wo 3000 Menschen sich taufen lassen und die erste Urgemeinde in Jerusalem entsteht. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Dann hat Petrus diese Schlüsselrolle, als in Samarien der Heilige Geist ausgegossen wird. Ihr werdet meine Zeugen sein und in ganz Judäa und Samarien. Und wieder hat Petrus die Schlüsselrolle, als es einen Kreis weitergeht, als eine weitere Schwelle überwunden wird, als die Heiden den Heiligen Geist bekommen. Ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Bei all diesen Schritten, die die Gemeinde gemacht hat, war Petrus die entscheidende Schlüsselfigur, die Jesus gebraucht hat. Es ist eigentlich Wahnsinn, oder, wenn man sich diese Lebensgeschichte von Petrus überlegt. Ein ungebildeter Fischer aus Galiläa, bei dem sich die Leute über seinen Dialekt lustig machen. Ein Mann voller Leidenschaft und Mut, man könnte ihn allerdings auch hitzköpfig nennen. Und ein Mann, der beweist, dass er aus eigener Kraft kläglich versagt. Aber ein Mann, der mit der Vergebung Jesu und mit der Kraft Gottes ausgestattet wird und die Weltgeschichte verändert. Er ist in der Tat die Schlüsselfigur, damit die Gemeinde Jesu in ihrer Entstehungsphase die entscheidenden Schwellen überwindet. Bei der Ausgießung des Heiligen Geistes über die Grenzen des alten Bundes hinweg. Juden, alter Bund. Samariter, ja, noch so Halbteil des alten Bundes. Heiden, völliges No-Go. Und wir erinnern uns, er hat nicht nur die wichtige Rolle gespielt, dass der Heilige Geist in diese neue Gruppe hineingekommen ist, sondern auch, dass die bisherige Gruppe das akzeptiert hat, dass die Gemeinde gewachsen ist, sodass eben nicht etwas passiert ist, dass zum Beispiel diese nichtjüdischen Christen nicht anerkannt werden. Es hätte ja sein können, dass sich dann eine Judengemeinde bildet und irgendwo völlig separat eine Samaritergemeinde und nochmal ganz woanders eine Heidengemeinde. Aber diese Wirkung von Petrus, diese Legitimation dieses Schrittes, die hat dafür gesorgt, dass das eine Gemeinde bleibt. Das, was auch Paulus betont, eine Gemeinde, weil es ein Leib Christi ist. Und ja, die treibenden Kräfte, um neue Gemeinden zu gründen und die Lehre zu verbreiten, das waren andere. Da sind Namen wie Philippus, Barnabas, Paulus. Aber der Türöffner, den sich Jesus dafür ausgesucht hat, das war der Petrus. Und jetzt kommen wir noch mal zu einem Vers aus unserem heutigen Text. Da sagt Petrus, und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. Was den Petrus auszeichnet, ist, dass auf Gottes Wort hin er sein Denken verändert. Und dass er eine Grenze überwindet, die Zeit seines Lebens ein Tabu war. Man muss sich das mal vorstellen. Ja? Der ist im jüdischen Land als Jude groß geworden. Das war für ihn völlig undenkbar. Er hat es auch von Jesus nicht wirklich groß anders erlebt. Als Jesus der Samariterin begegnet ist, hat er auch gesagt, hey, du weißt eigentlich. Ne? Und jetzt hat Gott ihm klar gemacht, du musst anders damit umgehen. Du musst dein Denken ändern. Und das, was davor für ihn ein völliges Tabu war, wir haben es auch gemerkt, ne, die anderen, die mit ihm waren, die waren entsetzt. Das waren Leute, die waren Christen, die hatten den Heiligen Geist und die waren entsetzt, dass da plötzlich Leute auch den Heiligen Geist kriegen. Warum? Weil es keine Juden waren. Auf Gottes Wort hin lässt Petrus zu, dass sein Denken verändert wird und er überwindet etwas, das das komplette Leben lang ein Tabu für ihn war. Und die Frage für euch, für mich, aus wessen Kraft heraus agieren wir? Erinnern wir uns, als Jünger war Petrus in eigener Kraft unterwegs. Er wollte aus eigener Kraft Jesus verteidigen. Er wollte Hütten bauen. Er hat sich das alles so menschlich vorgestellt. Und als es dann darauf ankam, Jesus nachzufolgen, als es heiß wurde, da hat er aus eigener Kraft völlig versagt. Und dann hat Jesus ihn erneut in die Nachfolge gerufen, hat ihm vergeben, hat ihn mit dem Heiligen Geist ausgestattet. Und aus dieser Kraft heraus hat Petrus agiert in der Apostelgeschichte. Das ist unglaublich. Wenn man den so sieht in der Apostelgeschichte und keine Ahnung hat von dem, was davor war, könnte man glauben, das sind zwei völlig verschiedene Menschen, um die es hier geht. Und es sind es zwei. Ja? Deswegen sage ich der wiedergeborene Petrus. Deswegen hat Jesus auch zu ihm gesagt, wenn du dich dereinst bekehrst. Aus wessen Kraft heraus agieren wir? Aus unserer menschlichen Kraft oder aus Gottes Kraft, die er im Heiligen Geist uns gibt? Und die zweite Frage an uns, wo möchte Gott vielleicht auch mein Denken verändern, um andere Menschen zu erreichen? Wo gibt es bei mir vielleicht ein Tabu, das mich daran hindert, dass Gott über eine Schwelle zu einem anderen Menschen kommt? Kein Tabu, weil Gott das so möchte, sondern ein Tabu, weil ich das so denke. Die zwei Fragen möchte ich euch einfach mitgeben mit diesem Lebenslauf von Petrus und vor allem mit dieser großen Schwelle, die er hier als Symbolfigur überwunden hat. Und ich erinnere nochmal an die Schritte, an den ersten Schritt, den Neil Armstrong auf dem Mond gemacht hat. Allen Beteiligten war völlig klar, dass Neil Armstrong das nicht allein geschafft hat. Ja, er hat weder die Rakete gebaut, noch die 3000 Mann gestellt, die da im Kommandozentrum waren. Und es war völlig klar, dass das eine Leistung ist, wo er letztlich nur eine Symbolfigur ist. Und doch war er der erste Mann auf dem Mond. Und hat gesagt, ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für eine Menschheit. Und bei Petrus war es auch ein kleiner Schritt für ihn, aber es war ein ganz entscheidender großer Schritt für das Reich Gottes. Und letztlich verdanken wir diesem Schritt heutzutage, dass wir zu Jesus gehören dürfen. Ja? Wäre das Reich Gottes irgendwie nur in Judäa und Samarien geblieben? Ja. Gott hätte auch einen anderen Weg gefunden, aber er hat Simon gewählt. Amen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass wir Simon Petrus so ehrlich berichtet bekommen in der Bibel, was er für ein Mensch war, wie er eifrig war, wie er mutig war, wie er leidenschaftlich war, wie er aber auch hitzköpfig war, wie er versagt hat und wie er sich von dir hat wieder in die Nachfolge rufen lassen, wie du ihm vergeben hast, dass du ihn mit dem Heiligen Geist ausgestattet hast und dass du ihn gebraucht hast, um Geschichte zu schreiben. Und das klingt alles so gewaltig, aber Was bei ihm passiert ist, ist dasselbe, was bei jedem Menschen geschieht, der ein Kind Gottes wird. Wir werden mit dem Heiligen Geist ausgestattet und die Kraft, die in uns aktiv ist, das ist dieselbe Kraft, die in Petrus aktiv war vor dem Hohen Rat, das ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten lebendig gemacht hat. Ich möchte dich bitten, dass wir wirklich in dieser Kraft unterwegs sind und dass wir uns nicht von Grenzen aufhalten lassen, die einfach nur menschlich da sind, sondern dass wir auf dich hören, was dran ist und dass wir mutig diese Schritte gehen und fest im Glauben stehen, wie ein Fels, auf den du bauen kannst. Amen.